Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute hier unter euch sein darf. Grüße euch alle recht herzlich. Mein Name ist Alexander Janssen und ich darf seit einigen Jahren beim Missionswerk Friedensbote mit dabei sein, um genauer zu sein, 9 Jahre mittlerweile. Und ja, seit einigen Jahren auch mit im Malachi-Kreis mithelfen. Und gestern war ja das Malachi-Jugendtreffen, Jugendtag hier. Dafür sind wir sehr dankbar, dass das hier machbar war. Ja, da habe ich gedacht, da bleibst du direkt einen Tag länger hier. Ja, kurz noch mal ein paar Worte zu mir. Bin verheiratet mit Nelly. Wir haben 5 Mädels. Ich bin der Hahn im Korb daheim. Ja, und die Jüngsten sind keine Zwillinge. Das werde ich immer wieder gefragt. Die haben nur ein Jahr dazwischen. Die Jüngste ist 10, die Älteste ist 17. Ja, das ist so mein Umfeld. Herzlichen Dank für eure Gebete, für eure Unterstützung. Auch des Missionswerkes Friedensbote, da sind wir sehr dankbar für. Wir leben in turbulenten Zeiten, aber die Zeiten waren schon immer turbulent. Und das, was immer durchgetragen hat, ist unser Gott, ist unser Herr Jesus Christus. Und es ist wertvoll zu wissen, es gibt Geschwister hier und dort, die man zum Teil auch gar nicht kennt, die dafür beten. Ja, das ist das Gebäude des Missionswerkes. Eventuell habt ihr das Bild ja schon mal gesehen. Bevor ich gleich zur Predigt komme, möchte ich einfach ein paar Bilder zeigen aus dem aktuellen Dienst. Und ja, was mir besonders wichtig ist, in letzter Zeit merkt man auch, immer wieder kriegt man die Fragen gestellt, ja, was passiert denn in der Welt? Dass wir Fragen stellen, ist in Ordnung. Die Frage ist, welche Fragen stellen wir und welche Fragen stellen wir nicht? Und ich höre oft die Frage, was macht Putin, was macht Zelensky, was macht Scholz, was macht Biden, was machen sie nicht und so weiter und so fort. Die Frage, die oft nicht gestellt wird, ist, was macht Gott? Und das ist eine absolut wichtige Frage. Nicht, dass wir die anderen Fragen nicht stellen, aber eben oft ist das Gleichgewicht ein bisschen gestört. Zu 99% schauen wir diese Menschen an und zu 1% vielleicht Gott. Und wir sollten uns öfter die Frage stellen, was macht Gott trotz oder gerade in diesem Durcheinander? Und ja, als Missionswerk dürfen wir ja im ehemaligen Ostblock, in der ehemaligen Sowjetunion wirken. Und in den letzten 3 Monaten ist ja die Ukraine ganz besonders im Fokus. Ihr habt da sicher auch einiges von gehört. Bitte betet auch weiter für dieses Gebiet. Das, was jetzt rot eingekreist ist hier, das sind so die Gebiete, wo es besonders ja hart zugeht. Im Süden, im Osten, da wird gekämpft. Im Norden haben sich zwar die Truppen zurückgezogen, zurück nach Russland, aber ja, verbrannte Erde hinterlassen, kann man sagen. Und ja, besonders halt im Süden und im Osten, da geht es auch den Christen nicht unbedingt gut. Auch schon vor der Eskalation des Krieges. Aber man muss dazu auch sagen, viele sind am 24. Februar aufgewacht und meinen, ach, jetzt ist Krieg. Ja, der Krieg hat 2014 angefangen und in der Zwischenzeit haben wir es, Das war einmal hochgekommen, dann ist das Ganze mal schön beruhigt, dann kamen andere Probleme, dann hatten wir irgendwie die Sorge, dass wir alle aussterben hier in den letzten 2 Jahren, alles andere war egal. Aber der Krieg dauert nun mal schon Jahre an, was auch die wenigsten mitbekommen haben, dass im Gebiet Lugansk, in der sogenannten Luganska Volksrepublik, bereits vor 2 Jahren 4 Bücher verboten worden sind, Jesus unser Schicksal, ein Buch von Wolfgang Bühne, ein Buch von Spurgeon und ein Buch von Josh McDowell mit dem Titel Jesus ist mehr als ein Zimmermann. Das sind extremistische Bücher, da stehen 3 Jahre Gefängnis drauf. Ja, einfach nur so mal ganz am Rande, während wir hier in Quarantäne oder was weiß ich, wo wir waren. Aber da kriegt man dann auch viele Dinge nicht mit. Ja, dass es da wirklich ernst zugeht in der Ukraine, das sieht man an wenigen Bildern. Ich habe nur ein paar Bilder mitgebracht und da merkt man, wenn dann in einem Plattenbau der ganze mittlere Block fehlt, wie hier in der Stadt Nikolaev, das ist schon ernsthaft. Krater zum Teil 5 bis 7 Meter tief, also das sind nicht einfach Spielzeuge, das sind teilweise Bomben mit 500 Kilogramm Sprengstoff und das ist alles sehr traurig, es hat aber auch einen Vorteil. Früher sagten die Leute oft, wenn du mit ihnen gesprochen hast, dann sagten sie, wenn ich in Rente gehe, dann denke ich mal über Gott nach. Oder so 5 Minuten vor dem Tod falte ich da so schön andächtig die Hände und sage, Herr, vergib mir alle meine Sünden und dann zack, bin ich gerettet. Wenn du heute nicht mehr weißt, ob du überhaupt in Rente kommst, und die 5 Minuten können jederzeit sein und du hast keine 5 Minuten, du hast manchmal 5 Sekunden und manchmal hast du nur 1 Sekunde und dann fangen die Leute tatsächlich an nachzudenken und zu fragen, was ist, wenn es doch ein Leben nach dem Tod gibt? Wo bin ich, wenn ich in den nächsten 5 Minuten sterbe? Und ja, als das Ganze anfing, haben die Leute sich in ihren Kellern verkrochen, eben weil die Bomben doch zerstörerisch sind. Es war noch Winter, es war ein langer, kühler Frühling. Die globale Erwärmung ist auch in der Quarantäne verschwunden in diesem Jahr. Deshalb war es halt auch im März noch sehr kalt, teilweise unter minus 15. Ihr seht hier so einen selbstgebauten Kanonenofen. Viele Häuser sind dann zerbombt worden. Wo läuft man dann hin? Man läuft dahin, wo noch ein Haus steht. Und interessanterweise, ob zwar auch einige christliche Gemeinden oder Versammlungshäuser oder Kirchen, wie auch immer, abgebrannt worden sind, viele christliche Versammlungshäuser stehen noch. Und ich kann es nur auf eine Weise erklären. Das muss ein Wunder Gottes sein. Denn Christen berichten teilweise, dass die Bomber wirklich über der Kirche gekreist sind und haben versucht, das Ding zu treffen. Und es ging immer daneben. Und sie sagen, das ist ja schon übernatürlich, das kann ja nicht sein, wenn dann 3 Flugzeuge versuchen, eine Kirche zu zerbomben und es funktioniert nicht. Ja? Manche Kirchen sind abgebrannt worden, aber viele Kirchen stehen noch. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen vielleicht ein bisschen vom Aberglauben getrieben oder aber auch vom Selbsterhaltungstrieb halt strömen in die Kirchen. Und man muss schon sagen, die Keller und die Kirchen sind voll. Und auch in der Nähe von diesem Gebäude hier in der Stadt Charkow, in der Ostukraine, in der Nachbarstraße steht das Versammlungshaus der christlichen Gemeinde und das ist unbeschädigt. Und viele Christen sagen, auch viele Menschen sagen, musste das erst geschehen, damit die Kirchen voll werden? Das ist eine ernste Frage, die mir persönlich immer noch nachhallt. Und ich frage mich, was muss erst in Deutschland noch geschehen, damit die Menschen in Deutschland wieder nach Gott fragen? Es ist ja offensichtlich, dass wir in Deutschland immer schneller und immer weiter versuchen, Gott loszuwerden. Ja, einfach Gott loszuwerden. Aber dank Gott gibt es immer noch Christen überall, so auch in der Ukraine. Man hat auch angefangen, mehr zu beten. Das sagen die Brüder dort auch. Sie sagen, früher hatten wir 1 Gebetsstunde in der Woche. Jetzt haben wir jeden Tag Gebetsstunde. Früher hatten wir 1 Bibelstunde in der Woche. Jetzt haben wir jeden Tag den ganzen Tag Bibelstunde. Wir sitzen in den Kellern, wir singen, wir beten. Wir singen teilweise so laut, dass wir die Bomben draußen nicht hören. Nur so kann man so ein bisschen der Angst entgegenwirken. Und hier auf diesem Bild, die 2 Leute da hinten, sind die Nachbarn von Anatoli. Und er sagt, ich kam mit denen eigentlich immer gut klar. Aber die letzten 30 Jahre habe ich sie immer eingeladen zum Gottesdienst und sie sind nicht gekommen. Sie haben gesagt, wenn du an Gott glaubst, ist das dein Ding, kannst du gerne machen. Aber ja, weißt du, ich bin halt Atheist, ich bin vom Kommunismus geprägt, ist nicht mein Ding. Und er sagt, jetzt, als die Bomben anfingen zu fallen, dann standen die auf einmal auf der Schwelle und sagten, ja, können wir uns bei euch verstecken? Am 2. Tag beginnt der Mann zu beten. Er hat noch nie eine Predigt gehört. Und dann merken wir, Gott wirkt, Gott spricht gerade in dieser Zeit. Wir wissen vom Teufel, er wird uns so charakterisiert in der Bibel. Er ist ein Lügner, ein Dieb und ein Mörder von Anfang an. Und der Teufel oder das Ganze in der Ukraine ist jetzt ein geistlicher Kampf. Auch unter anderem, der Teufel versucht so viele Menschen wie möglich umzubringen. Und wenn sie keine Vergebung der Sünden haben, dann werden sie ewig in der Hölle sein. Und Gott sagt, pass mal auf, du willst sie alle umbringen und ich werde sie retten. Und das finde ich so gewaltig, dass der Herr Jesus, er ist der Sieger. Er muss nicht erst der Sieger werden, er ist es und er rettet Menschen. Ja, das ist eine Menschenschlange vor einem Geschäft. Die ganzen Lieferketten sind zusammengebrochen und dann standen sie erst bei der Bank an, stellten dann sehr schnell fest, dass das Geld, was in der Bank gutgeschrieben ist, das sind nur Zahlen im Computer. Das Geld gibt's nicht. Übrigens, hier ist das genauso. Ja, das Geld gibt's nicht, was da auf dem Konto ist. Dann standen sie bei den Geschäften an und wenn sie im Geschäft landeten, irgendwann nach stundenlangem Warten, das ist hier die Fleischtheke, aber das ganze Geschäft sah mehr oder weniger leer aus. Und heute ist es so, dass du in der Westukraine schon Lebensmittel kaufen kannst. Das ist möglich für einen dreifachen Preis. In der Ostukraine ist es heute noch so, dass die Läden leer sind. Und früher kostete ein Stück Brot, also ein Laibbrot, etwa 20, 30 Cent. Das kostet jetzt 2 bis 3 Euro, bei Renten zwischen 70 und 100 Euro, die du nicht abheben kannst. Ja, also da merkt man, dass selbst in unserem Gebet, wenn wir es beten, unser tägliches Brot gib uns heute, ist es auch im 21. Jahrhundert so, dieses tägliche Brot muss uns Gott heute geben. Und wenn er nicht so gnädig ist, dann stehen wir morgen da und haben dieses Stück Brot nicht. Es kommt alles von Gott, es sind nicht wir Menschen, die wir so klug und so gut sind und das alles schaffen. Und eben alles ist im Krieg, und wenn solche Plattenbauten, das ist auch so ein Plattenbau, zusammenstürzt, die Betonplatten, sage ich jetzt mal, die kannst du nur mit einem Kran dann heben. Und der Kran kommt nicht und die Feuerwehr kommt auch nicht und alle sind im Krieg. Und oft sind Menschen dort verschüttet. Das ist auch ein Bild aus Charkow, ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, 1,5 Millionen Einwohner hat sie gehabt, jetzt sind es nur 400.000. Und dann sind es Christen wiederum, die oft hingehen und wenigstens Lebensmittel hineinreichen, damit die Leute, die dort verschüttet sind, überleben. Ja, wie ich bereits am Anfang gesagt habe, wir Menschen sind so, wir fixieren uns auf irgendwas, bis das Interesse der Bild-Zeitung daran vorbei ist und dann gibt es ein neues Thema. Aktuell ist es die Ukraine, worauf sich alles stürzt. Wir sollten aber auch weiter für die Christen weltweit beten. Ich habe einfach mal eine Statistik mitgebracht, wohin die Ukraine den Weizen geliefert hat. Man spricht immer vom Brotkorb Europas. Das stimmt nicht ganz. Wir haben mehr Angst, dass wir jetzt kein Weizen mehr aus der Ukraine kriegen. Dabei kriegen wir nur unter 1% Weizen aus der Ukraine. Und eigentlich sind wir ein Weizenexportland und nicht ein Importland. Aber das kann man schön in den Zeitungen anders beschreiben, damit wir alle ein bisschen mehr Angst haben, uns alle ein bisschen darum kümmern. Also man sieht jetzt die Länder auf der Karte, wohin die Ukraine eigentlich etwas liefert. Je dunkler die Farbe ist wie Indonesien, umso mehr, also Indonesien mit 10%. Und das macht uns eins klar, der weltweite Hunger, der wird kommen. Das nimmt jeder in Kauf. Hauptsache, es wird jetzt Geld verdient in den letzten 120 Tagen. Es war das Geschäft des Jahres für die gesamte Welt, für die ganzen Waffenlieferungen und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn im nächsten Jahr die Leute hier und da hungern. Das wird wieder Bürgerkriege geben, das wird wieder Flüchtlingswellen geben. Und wie gesagt, wird auch die Christen in den Ländern betreffen. Deshalb lasst uns auch für all diese Länder weiter beten. Ja, eine große Not sind die Kinder. Auch da merken wir, wie raffiniert der Teufel ist. Der Teufel versucht immer, einen Samen zu sehen. Auch der Teufel ist ein Seemann. Und ihr seht jetzt einen Samen, und zwar den Samen des Hasses. In der Ukraine gibt es etwa 7 Millionen Kinder. Von ihnen sind 5,5 Millionen auf der Flucht. Viele von ihnen wissen gar nicht, ob ihre Eltern noch leben. Viele sind auf der Flucht getrennt worden. Eins ist klar, wenn der Krieg irgendwann zu Ende sein sollte, ich sage es bewusst so, mein persönlicher Eindruck ist, niemand will, dass der Krieg endet, je länger er dauert, umso mehr kann man daran verdienen, aber umso mehr Waisenkinder wird es geben und dieser Hass, der jetzt geschürt wird in den Kinderherzen, in der Ukraine, auf der anderen Seite in Russland auch, dank der Sanktionen, ja, leiden die Leute da drüben auch, muss man dazu sagen. Deswegen auch für Russland muss man beten. Und der nächste Krieg ist vorprogrammiert in 30 Jahren. Weil wenn diese Kinder groß werden mit dieser Saat im Herzen, gibt es einen nächsten Krieg. Und deshalb sind wir als Christen aufgerufen zu beten und eine andere Saat hineinzusehen. Denn unsere Saat, die der Herr Jesus uns gibt, ist größer, ist stärker und kann diese Saat des Teufels besiegen. Und deshalb bitte betet für die Kinder. Hier ein Bild aus dem Süden der Ukraine, aus Odessa, Insel der Hoffnung heißt das hier. Eine Kindertagesstätte, wo die Kinder kommen können und Lebensmittel oder beziehungsweise eine warme Speise kriegen und so weiter. Ja, auch junge Familien sind ein Gebetsanliegen. Viele sind eben auf der Flucht, wissen gar nicht, wie die Zukunft aussieht. Könnt euch vorstellen, kein Gas, kein Wasser, kein Strom in vielen Städten der Ostukraine. Und wenn dann so wie wir heute hier mit knapp 100 Leuten irgendwo im Keller der Kirche sitzt und du nur in einer halben Stunde am Tag Strom hast, in dieser halben Stunde gehen die alle aufs WC. weil das ist die Gelegenheit, sonst gibt es keinen Strom, kein Wasser. Ja? Und da könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, das ist ein bisschen kompliziert. Und noch komplizierter ist es, wenn eine Frau irgendwo im Keller ohne Arzt, ohne alles irgendwie ein Kind bekommen muss. Also bitte betet auch für die Schwangeren. Manchmal haben sie einen Augenarzt da, ne? Der hat auch Anatomie studiert, der kann gucken, ne? Der Mann. Also der kann irgendwie helfen, manchmal hast du aber auch einen Kardiologen. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Vor allem für die alten Leute kann man auch beten. Viele alten Leute sind auf sich allein gestellt geblieben. Ob sie pflegebedürftig sind oder im Altenheim oder in einem Behindertenheim, wo auch immer sie sind. Und ihr müsst das so euch vorstellen, die sind doppelt betrogen. Ihr Leben lang wurde ihnen gesagt, es gibt keinen Gott. Der Mensch stammt vom Affen ab. Die Arbeit schuf aus dem Affen einen Menschen. Das sind so die Slogans, die da in der Sowjetunion immer gebracht wurden. Die Leute haben ihr Leben lang daran geglaubt, ihr Leben lang gearbeitet. Und jetzt im Alter liegen sie da und sind komplett verlassen von allen. Das ist teuflisch. Und so sind wir dankbar, dass Christen dort sind, die dann hingehen. Das, was diese Leute brauchen, Lebensmittel ja, aber vor allem brauchen die Trost in dieser absolut verlassenen Situation. Und ich vergleiche das ein bisschen damit, in den letzten 2 Jahren war es bei uns in Deutschland auch der Fall. Du kamst nicht in ein Altenheim rein, du kamst nicht auf die Intensivstation rein. Die Leute sind allein gestorben. Als Christ weißt du, gut, der Herr ist immer mit dir. Aber die Nichtchristen, auch in unseren Krankenhäusern und Intensivstationen, als sie allein starben, das ist Hölle auf Erden. Das ist nicht mehr normal. Und genau das erleben sie dort, aber eben nicht wegen Corona, sondern wegen des Krieges. Das, was sie brauchen, ist Hoffnung, Trost, wirklich 5 Minuten vor dem Tod. Ja? Oder wie diese alte Frau hier in der U-Bahn von Kharkiv auch. Man muss auch sagen, es gibt viele alte Leute, die haben den Zweiten Weltkrieg als Kinder erlebt. Jetzt erleben sie den Krieg. Es ist schon tragisch und sie sagen, das, was damals im Zweiten Weltkrieg durch die Wehrmacht in vier Jahren zerstört worden ist, das wurde jetzt in 4 Wochen zerstört. Also es ist schon gewaltig, die Waffen sind größer, besser, stärker, zerstörerischer, umso größer die Zerstörung. Es sind Menschen umgekommen, die Auschwitz und Buchenwald überlebt haben. Ich finde das beispiellos, dass so etwas passiert. Aber auch da sehen wir Gottes Gnade, wenn dieser alte Mensch da sitzt und da tatsächlich vielleicht 5 Minuten vor dem Tod ein Christ kommt und diese Menschen trösten und das Evangelium bringt, das können wir nur sagen, das ist Gottes Gnade. Ja, das kann nur Gott machen. Und wie diese Frau sagte, das Bild ist 2 Wochen alt jetzt, sie kam morgens raus, hatte an dem Tag Geburtstag gehabt, kam morgens raus, da fahren sie diese Rakete vor ihrer Tür, vor ihrem Tor, dann sagte sie, Gott sei Dank, ist diese Rakete nicht in meiner Küche gelandet? Das ist ja ein tolles Geburtstagsgeschenk. Ja? Und ich finde es einfach interessant, wie Christen in der Lage sind, in dieser Situation Gott zu danken und Gott die Ehre zu geben, trotz dieser heftigen Situation. Da kann ich persönlich viel von lernen und sage, Herr, vergib mir, denn oft murre ich und finde irgendwie keinen Grund, wofür ich Gott danken sollte, aber es gibt sie zu Genüge. Hier ein Bild von Himmelfahrt dieses Jahr. Das ist der Bruder Leonid hier. Er sagt, in den letzten Jahren wurde es immer schwieriger und schwieriger, das Evangelium weiterzugeben. Der Ukraine ging es immer besser und die Leute sagten, wir brauchen Gott nicht, haben wir alles hier mit unseren eigenen Händen geschaffen. Er sagt, jetzt hören die Leute zu. Er sagt, wir haben die letzten Jahre immer gebetet, Herr, öffne uns eine Tür zur Verkündigung des Evangeliums. Er sagt, ich habe nicht erwartet, dass Gott so antwortet. Aber Gott hat geantwortet, anders als wir es manchmal denken. Und die Menschen kommen und er sagt, ja, da konnte ich denen die Begebenheit aus Apostelgeschichte 1 vorlesen über die Himmelfahrt Jesu. Und dann kann man auch Lebensmittelpakete und so weiter verteilen. Und das ist eine große Hilfe für die Leute. Und eben auch Leonid, er sagte, am Anfang sah es so aus, Anfang März, viele sind geflohen. Und er sagt, ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, wie geht's weiter? Es gibt auch Städte, da gibt es keine Christen mehr, wie Mariupol, da ist alles aus. Es gab eine Zeit der Gnade für Mariupol, da wurde viel gepredigt, da wurde viel verkündigt. Es gibt ein zu spät, es gibt ein Ende der Gnade, das gibt's. Wir wissen nicht, vielleicht kommt die Gnade Gottes irgendwann doch wieder nach Mariupol. Jetzt aktuell in Mariupol gibt es keine funktionierende christliche Gemeinde. Einzelne Christen gibt es wohl, aber keine Gottesdienste mehr. Hier in Kharkov scheint aber Gottes Gnade noch da zu sein. Das war Anfang März und das ist vor 2 Wochen beim Pfingsten. Und Leonid sagt, ich bin überwältigt, die meisten dieser Leute sind nicht Christen. Die Not und der Krieg hat dazu geführt, dass die Menschen doch wieder nach Gott suchen und kommen. Und so ist es doch ein Grund zu bitten und zu beten. Und wie ich am Anfang gesagt habe, die Frage ist nicht, was macht Zelensky und Putin und so weiter. Die Frage ist, was macht Gott? Gott rettet Menschen da, wo der Teufel sie vernichten will. Und vielleicht gibt uns das Mut, auch in unserem Land weiter zu beten, weiter zu arbeiten. Viele Leute sind natürlich auf der Flucht. Hier ein Bild aus der Nähe von Kiew. Und wir sind dankbar, dass wir diese Hilfslieferungen machen können, auch vom Missionswerk her. Das sind eigentlich nicht wir. Das sind all die Missionsfreunde und Gebetsunterstützer, die das möglich machen, dass wir mittlerweile 26 Transporte machen konnten in den letzten 4 Monaten, muss man sagen, seit dem 24. Februar. Über 300 Tonnen Hilfsgüter, davon über 100 Tonnen Lebensmittel konnten rübergebracht werden. Auch wir haben letztes Jahr gebetet, haben gesagt, Herr, öffne uns eine Tür. Und ich möchte dir eins sagen, wenn du betest, solltest du ernst beten. Warum? Du redest da nicht mit einem Menschen, du redest mit Gott. Und wenn du betest, musst du damit rechnen, er wird antworten. Das ist nicht einfach so, ach, lass uns mal eine Runde beten. Das ist, du redest mit dem Schöpfer, du redest mit dem Allmächtigen. Und wir haben gebetet, Herr, öffne uns eine Tür. Normalerweise fahren wir alle 2 Wochen einen Transport rüber. Jetzt fahren wir jede Woche 2 Transporte, manchmal 3, also 400-600%. Jetzt denke ich, ja, hätten wir da ein bisschen nicht so eifrig gebetet. Jetzt hat Gott uns viel mehr Arbeit gegeben. Aber eben, wir sind dankbar, dass das möglich ist, diese Dinge rüberzubringen, denn damit werden eben auch nicht nur Hilfsgüter rübergebracht oder Lebensmittel, sondern es werden auch christliche Literatur und so weiter rübergebracht. Am Anfang fuhren wir nur etwa 60 Kilometer ins Land rein, Ende Februar, Anfang März, weil alle Straßen, alle Brücken so aussahen. Jetzt haben sie da entweder Sand oder Schotter drüber geschüttet, jetzt kannst du da irgendwie drüber fahren. Und man bekommt in der Ukraine an der Tankstelle nur noch 10 Liter bis 15 Liter Diesel oder Benzin. Das heißt, du hast ein Problem, wenn du diesen LKW umlädst in irgendwelche Kleinbusse, so haben wir es am Anfang gemacht, die kamen aus Mariupol, aus Charkow, aus Odessa, dann musst du diese ganzen Busse irgendwie betanken. Und ihr könnt euch das so bildlich vorstellen, die ganze Gemeinde steht mit einem Kanister da und ich sage, ich kenne den nicht, ich tanke und dann treffe ich mich doch mit ihm am Kleinbus und tanke den, ja. Jetzt tanken wir halt den LKW in Polen und können damit bis Charkow und zurückfahren. Das heißt, wir fahren mittlerweile bis 50 Kilometer vor die Frontlinie, damit das überhaupt dort ankommt. Ist eine große Gefahr. Das können wir dem LKW-Fahrer auch nicht befehlen. Wir haben zu ihm gesagt, Brüder, ihr müsst entscheiden, ob ihr fährt. Weil sie auch Familie haben und so weiter und so fort. Und sie haben da überlegt und hin und her und gebetet und haben gesagt, so, da verhungern die Leute, da ist es schlimm, da müssen wir hin, da fahren wir hin. Und bis jetzt hat der Herr all diese Transporte bewahrt. Sind wir sehr dankbar für. Ein Bild von 2015. Damals war der größte Wunsch der Menschen ein Laib Brot. Heute ist es oft eine Scheibe Brot, das sie sich wünschen. Und was dabei wichtig ist, ist eine Sache. Wir können den Leuten helfen und sie überleben vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Dann fällt eine Bombe und sie sind tot. Dann haben wir ihnen geholfen, 4 Wochen zu überleben. Das war wichtig. Aber was passiert mit ihrer Seele, wenn sie dann nicht gerettet sind? Und darum bitte ich ganz besonders, euch zu beten, denn nicht der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht, dass ihr für die Verbreitung der Literatur betet. Eben, es ist ein Riesenproblem heute in Europa, da gibt es ganz kuriose Gründe, warum es seit November letzten Jahres kein Papier in den Großdruckereien mehr gibt. Gibt es weder in Finnland, gibt es nirgendwo mehr wirklich Papier. Du kriegst Papier nur in kleinen Häppchen für einen 4-fachen Preis. Sogar in Moldawien sind jetzt die Preise für Papier um 40% gestiegen. Sie verkaufen es alles nach Rumänien, aus Rumänien nach Deutschland und so weiter. Habe ich nicht für möglich gehalten. Deswegen bitte betet dafür. Wir konnten über 50.000 neue Testamente drucken dieses Jahr. 100.000 Jesus unser Schicksal. Jetzt sind wieder neue Testamente bestellt. Das hier ist ukrainisch. Das ist sowohl ukrainisch als auch russisch bestellt. Es sind Malhefte für Kinder. Bei uns im Missionswerk gedruckt worden, 5 Sorten, hier sind 4. Bitte betet dafür, dass sie dort auch ankommen, dass das Papier herbeikommt. Und ich muss ehrlich zugeben, auch da hat Gott Türen geöffnet. Wir konnten in den letzten 3 Monaten mehr reinbringen an Literatur, an Neuen Testamenten, als in den letzten 3-4 Jahren. Und der Bruder Leonid, den ich am Anfang erwähnt habe, er sagt, er ist sogar noch weiter gegangen. Er sagt, wir haben in den letzten 120 Tagen mehr christliche Literatur verbreitet als in den letzten 26 Jahren. Deshalb, ich glaube, das ist ermutigend und möchte euch da ermutigen, auf den Herrn zu schauen und auch hier weiter zu wirken, weiter zu beten. Vielen Dank, dass ihr da auch für Friedensbote betet, uns mit unterstützt. Ich könnte euch jetzt noch eine ganze Woche hier erzählen, wie der Herr wirkt. Dafür haben wir aber heute die Zeit nicht, deswegen verweise ich einfach nur auf den Büchertisch. Es gibt Missionsnachrichten dort, dürft ihr euch gerne mitnehmen oder bestellen, wie auch immer, die kommen kostenlos. Dürft ihr euch ein Lesezeichen mitnehmen, wenn ihr das irgendwo in eurer Bibel habt und seht, aha, Friedensbote, bitte betet für uns. Sind wir sehr dankbar. Dürft auch die anderen Sachen dort mitnehmen, die ihr dort findet. An dieser Stelle vielen Dank noch einmal für eure Gebete, für eure Unterstützung. Und eigentlich ist die Predigt jetzt fast schon überflüssig, denn man merkt, Gott wirkt. Und wir fragen uns oft, oder vielleicht wirst du oft gefragt, ach Mensch, wozu brauchst du Jesus Christus? Gott, ja. So, Gott der Schöpfer oder sowas. Da redet man in letzter Zeit immer mehr von abrahamitischen Religionen und bringt einen großen Trugschluss in alles rein. Allah und der Gott der Bibel wären dieselbe Person und solche Dinge. Das kommt immer mehr. Und wenn du dann rausgehst und über Jesus sprichst, sagst du, ja, wofür brauchen wir Jesus? Wenn du fragst, was ist Christi Himmelfahrt, was ist das für ein Feiertag, dann kriegst du als Antwort, ja, das ist Vatertag. Was ist Pfingsten? Pfingstkirmes. Was ist Kirmes? Weiß kein Mensch. Ja, Kirmes ist Kirchmesseweihe. Das ist der Geburtstag der Gemeinde, der Kirche. Das weiß kaum noch einer. Wenn du fragst, was ist Weihnachten, kriegt man auch kuriose Antworten. Das ist die Weihnacht. Oder jemand sagt, ja, das hat was mit Christus zu tun. Ich glaube, der ist da gekreuzigt worden. Wenn du über Ostern Fragen stellst, was ist Ostern, was ist Golgatha? Einer brachte mal die kuriose Antwort und sagte, Golgatha, ist das nicht eine Zahnpasta? Gibt's wirklich? Colgate, ja? Colgatha, mit C geschrieben. Ja, also es gibt ganz kuriose Dinge im sogenannten christlichen Abendland. Und wenn Nicht-Christen nichts anfangen können mit dem Glauben an Jesus Christus, kann ich das noch irgendwie nachvollziehen. Aber manchmal können auch Christen nichts mehr damit anfangen. Und rückblickend in die letzten 2 Jahre, das ist ja heute schon erwähnt worden, uns ist es auch ähnlich gegangen. Wir durften die Bibelstunde, die Gebetsstunde und die Jugendstunde machen. Wir nutzen die evangelische Kirche im Ort für die Gottesdienste, aber den Sonntagsgottesdienst und das Abendmahl hat man uns dann untersagt. Du kannst alles machen, was du willst. Triff dich für eine Runde beten, liest da so ein bisschen in der Bibel rum, mach ein Konzert. Nee, singen durfte man auch nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja, lass Jesus draußen, brauchen wir nicht. Das ist die Tendenz, die wir heute in Europa, auch in Deutschland haben. Und vielleicht fragst du dich als Christ auch, Mensch, ja, was gibt mir das eigentlich? Muss ich wirklich dafür kämpfen? Ist eine gute Frage. Petrus fragte einmal den Herrn Jesus auch. Wir haben alles verlassen, sind ihr nachgefolgt. Was haben wir davon? Und was interessant ist, der Herr Jesus hat den Petrus da nicht, wie sagt man, zusammengestaucht. Ja? Er gibt ihm eine Antwort. Und er sagt nicht, Petrus, du hast eine dumme Frage, sondern er gibt ihm eine Antwort. Und so finden wir auch auf die Frage, was gibt uns der Glaube an Jesus Christus, eine Antwort, wie auf jede Frage unseres Lebens gibt uns Gottes Wort eine Antwort darauf. Wir können das heute nicht komplett ausschöpfen hier. Eben dafür ist Gottes Wort und hat immer noch eine Tiefe. Aber wir versuchen es wenigstens ein paar Dinge zusammenzutragen. Und ich lese dazu Epheser 2, die ersten 10 Verse. Dürft ihr gerne mitlesen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung Epheser 2. Und dort schreibt Paulus an die Epheser, und wir finden dort mindestens 3 Vergleiche, was uns der Glaube an Jesus Christus gibt und warum das wirklich lebenswichtig ist. Es heißt dort, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wenn wir allein schon diese 10 Verse lesen, wenn wir sie wirklich aufmerksam lesen, dann finden wir immer wieder da eine Aussage, und die lautet in Christus Jesus. Und es ist dann sehr verrückt schon, kann man sagen, wenn man dann sagt, Christus brauchen wir nicht. Doch, Christus brauchen wir sehr wohl, sonst würde das hier nicht stehen. In Jesus Christus, nicht im Apostel Paulus, nicht im Apostel Petrus, nicht im Gesetz Mose, da steht da alles nicht. Da steht in Christus Jesus. Und so merken wir, Jesus Christus ist das Zentrum dessen, was wir glauben. Und was gibt uns der Glaube an Jesus Christus? Wir könnten den ersten Punkt so überschreiben, vom Tod zum Leben. Vom Tod zum Leben. Das hören wir heute sehr ungern. Niemand möchte über den Tod sprechen, man verdrängt das irgendwo hin. Aber Gottes Wort ist wirklich ein scharfes, zweischneidiges Schwert und beschönigt das Ganze nicht. Und Paulus schreibt ja, ihr wart tot. Das schreibt er in Vers 2. Da gibt es Leute, die kommen auf die Idee und sagen, ja, ihr wart tot, aber ich bin lebendig. Stopp, wenn wir weiterschauen in Vers 5, da schreibt Paulus, wir waren tot. Paulus sagt nicht, ihr wart tot, aber ich bin der große Apostel, ja, ich bin da ein bisschen lebendiger als ihr. Nein, wir alle sind tot. Wodurch? Und heute ist es immer mehr modern geworden, das Thema Sünde auszuklammern, das Thema Hölle am besten auch. Aber hier steht nun mal ganz klar, ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden. Durch die Übertretungen von Gottes Geboten kommt der Tod. Das sehen wir ganz klar und deutlich, allein schon am Gesetz, was am Freitag wieder verabschiedet worden ist, die Streichung des Paragraphen 219a. Ein Übertreten von Gottes Gebot führt wozu? Zum Tod von ungeborenen Kindern. Ist eine Tatsache. Und wir merken, jedes Mal, wenn wir Menschen Gottes Gebote übertreten, führt das zum Tod. Und Übertretung, das hört sich nur harmlos an, aber hier steht ganz klar Sünde, das ist Zielverfehlung. Ja? Sünde tötet. Jede Sünde tötet. Und da ist es auch wieder modern geworden, zu sagen, naja, es gibt kleine Sünden, große Sünden, und ich mache die kleinen Sünden, meine Frau oder meine Schwiegermutter die großen. Nein, jede Sünde tötet. Es gibt keine kleinen und großen Sünden. Wir müssen uns lösen von diesem wirklich dummen Gedanken. Sünde ist Sünde und es gibt keine große oder kleine Sünde. Jede Sünde tötet und wir alle lebten in dieser Zeit oder in dieser Sünde. Und dadurch sind wir dem Tod verfallen, wenn wir Christus nicht haben. Ein Mensch ohne Christus ist verdammt zum Tod. Ja, etwas, was auch in letzter Zeit immer mehr gepredigt wird, leider, ist, naja, die Sünde, das ist zwar schlimm, aber das ist eine Krankheit. Ich bin so veranlagt, ich hatte eine schwere Kindheit. Was weiß ich, was da für Sprüche kommen? Man sucht immer eine Ausrede, eine Begründung, warum Sünde nicht schlimm ist. Nun, warum ist Sünde keine Krankheit, sondern wirklich tödlich? Ein kranker Mensch, egal welche Krankheit das jetzt ist, dem kannst du vielleicht noch irgendwie helfen. Aber ein Mensch, der tot ist, habt ihr schon mal einen Menschen beobachtet, der 2 Wochen tot war und dann hat man ihn nochmal operiert? Nee? Oder Tabletten verschrieben? vielleicht mal einen Zahn gezogen. Bringt das etwas? Nee, das bringt nichts. Du kannst einem, der tot ist, nicht mehr helfen. Du kannst egal welche Operation machen. Ja, manchmal werden sie obduziert, gerichtliche Anordnungen, um herauszufinden, woran ist er gestorben. Aber du hilfst ihm damit nicht. Der Mensch ist tot. Und es ist interessant, dass in unserem normalen Leben, da sind wir sehr pragmatisch und sehr logisch. Wenn euch ein Zahn wehtut, wo geht ihr dann hin? Zahnarzt? Warum gehst du nicht zum Kfz-Mechaniker? Der hat auch so schöne Zangen. Der könnte dir den Zahn genauso ziehen. Oder? Ja, oder wenn einer ein Problem mit dem Kreislauf hat, mit dem Herzen, wo geht er dann hin? Zahnarzt. Richtig? Falsch. Zum Kardiologen. Und das ist so normal, das ist selbstverständlich, sagen wir. Aber da, wo es um die Seele geht, da beginnt man irgendwelche kuriosen Dinge zu machen. Und man sagt, man versucht das zu beschönigen. Ja, das ist eine Krankheit, das ist eine Veranlagung. Gottes Wort sagt ganz klar, Tod. Sünde tötet. Und ein toter Mensch, dem hilft keine Operation, kein Zahnarzt, kein Kfz-Mechaniker. Ein toter Mensch braucht Leben. Wer von uns kann einem toten Menschen Leben geben? Niemand. Wir erdreisten uns als Menschen, ja, zu sagen immer mehr, wir können es. Die Medizin ist schon auf einem hohen Level, aber nein, wir können Menschen das Leben letztendlich nicht für die Ewigkeit retten. Für eine kurze Zeit, vielleicht können wir Tabletten verschreiben, meistens bekämpfen wir nur die Symptome, die Krankheit heilen wir dadurch auch nicht. Jesus Christus, Gottes Sohn, starb, damit Menschen, die zum ewigen Tod verdammt und verurteilt sind, Leben bekommen. Durch den Glauben an Jesus Christus empfangen wir ewiges Leben. Und wie es in Vers 3 hier steht, wir alle führten einst unser Leben in diesen Begierden. Also wir alle waren tot, da gibt es keine Ausnahme. Da war nicht einer, der nach Gott suchte. Und so spricht es auch der Herr Jesus in Johannes 5, spricht er genau diese Worte aus. Und da merken wir, das hat nicht Paulus erfunden, das habe nicht ich erfunden. In Johannes Kapitel 5 heißt es ab Vers 24, da sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Sicher hat der Herr Jesus damals auch schon Menschen zum Leben erweckt, zum Beispiel Lazarus, und es gab da einige Beispiele, aber auch Lazarus und all die anderen mussten noch einmal sterben. Aber der Herr Jesus spricht da vor allem vom geistlichen Leben. Und er hat damals bereits Menschen aus dem geistlichen Tod erweckt und sie hatten ewiges Leben. So ein Räuber am Kreuz, der konnte gar nichts mehr tun, um seine ganzen Taten wieder gut zu machen. Er hing dort und sagt, wenn du in dein Reich kommst, gedenke mein. Und da sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Herr Jesus hat damals diesen Toten, geistlich Toten, ewiges Leben gegeben. Und wir alle waren geistlich tot. Und ich denke, viele von euch haben dieses geistliche Leben bekommen. Solltest du noch nicht dieses Leben haben, dann bist du eine wandelnde Leiche. Und es lohnt sich nicht, das Leben so weiterzuleben. Komm zum Herrn Jesus, da kannst du echtes Leben bekommen. Denn ohne Jesus Christus, das ist nur ein Dahinvegetieren. Mehr ist es nicht. Ja? Und so merken wir, das allein wäre schon ein Grund genug, den Herrn Jesus zu danken, jeden Tag dafür, dass er allein uns vom Tod zum Leben hindurchbringt. Jetzt könnte man sagen, naja, was kann es Schlimmeres geben als den Tod? Gibt nichts Schlimmeres als den Tod, oder? Doch, es gibt auch noch schlimmere Dinge. Man kann leben, aber nicht leben oder keine Freiheit in dem Sinn haben, weil man ein Sklave ist. Und das ist der zweite Punkt, den diese Verse ganz genau aufzeigen. Ein Mensch ohne Jesus Christus lebt in der Sklaverei. Und nur durch Jesus Christus kannst du frei werden. Also von der Sklaverei zur Freiheit kommen wir durch den Glauben an Jesus Christus. Ein verlorener Mensch, ein Mensch ohne Jesus Christus ist ein Sklave. Und es heißt hier in Vers 2, Ihr alle habt einst gelebt nach dem Lauf dieser Welt. Wenn du heute rausgehst und die Leute in Deutschland fragst, bist du ein Sklave? Dann fragen sie, soll ich den Psychiater rufen? Sag mal, ist dir noch zu helfen? Wir leben in einer Demokratie und so weiter. Werden sie dir erzählen. Ja? Die Wirklichkeit ist, sind die Menschen wirklich frei? Das heißt hier, ihr habt einst gelebt nach dem Lauf dieser Welt. Man lebt nach dem Lauf dieser Welt. Alle machen es. Deshalb mache ich es auch. Und die Gesellschaft gibt eine bestimmte Meinung vor. In vielen Aspekten. Und die meisten Menschen laufen der öffentlichen Meinung hinterher. Ob das stimmt oder nicht stimmt, fragt kein Mensch. Man macht einfach das, was alle machen. Das beginnt schon in der Schule, das beginnt auch im Arbeitsleben. Da reden wir von Gruppenzwang. Interessant, wir reden von Gruppenzwang, glauben aber, wir sind frei. Das ist eine Massenhysterie, was wir weltweit haben. Alle laufen der Gesellschaft hinterher, alle machen es. Man sündigt übrigens auch der Gesellschaft hinterher. Ja, alle machen es doch. Ja, da kann ich es ja auch machen. Ja, und dann geht man diesen Dingen hinterher. Also man ist ein Sklave der Gesellschaft. Dann heißt es hier, man lebt auch gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist der Satan. Man ist ein Sklave Satans. Und mit vielen Menschen sprichst du, wenn sie ehrlich sind, dann geben sie zu. Ich habe schon viele getroffen, die alkohol- oder drogenabhängig waren. Sie sagten, ich will es nicht tun, aber ich kann nicht anders. Ich muss es tun, ich bin ein Sklave dessen. Und man merkt, ja, ein Mensch ohne Jesus Christus ist ein Sklave Satans. Und das Dritte, vielleicht mit noch das Schlimmste oder eins der schlimmen Dinge auch, Vers 3, wir lebten unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir sind Sklaven von uns selbst. Und da gibt es so einen inneren Schweinehund irgendwo, der lebt da drin, im Herzen. Und ich weiß ganz genau, dass das falsch ist, was ich jetzt mache. Und ich weiß ganz genau, ich hätte besser, wie man so schön sagt, das Maul gehalten. Und warum tue ich es doch nicht? Ich kämpfe mit mir selbst und oft kämpfe ich gegen die anderen, aber gegen mich selbst eben nicht. Ja? Und dann merken wir, wir Menschen sind ohne Christus elende Sklaven von der Gesellschaft, vom Teufel, von uns selbst. Und wir kommen aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus. Wir können uns selbst nicht befreien. Und das ist das Schicksal eines Sklaven. Ein Sklave ist per se, per Definition Sklave. Der steht morgens auf, er ist Sklave. Und dann geht er auf die Plantage arbeiten. Ja, und da gibt es keine 40-Stunden-Woche. Der arbeitet vielleicht 10 Stunden, vielleicht 16 Stunden und er bekommt auch keinen Mindestlohn. Gibt's alles nicht. Er ist Sklave und wenn er fertig ist, ist er immer noch Sklave. Da gibt's keinen Feierabend, da gibt's kein Wochenende, da gibt's keinen Urlaub, da gibt's keine Lohnfortzahlung während der Krankheit. Ein Sklave ist ein Sklave und er kriegt kein Geld und er kann sich deshalb nicht freikaufen. Und die einzige Möglichkeit, frei zu werden, ist, wenn der Herr den Sklaven freilässt. Oder jemand bezahlt einen Preis und kauft ihn frei und lässt ihn dann wieder gehen. Also schenkt ihm die Freiheit. Das heißt, die Freiheit ist immer geschenkt. Die kann man sich nicht erarbeiten, auch nicht erkaufen. Und so merken wir, dass wir auch, was unseren Glauben betrifft, unsere Seele betrifft, wir kommen von diesem Herrn, von dem Teufel nicht los, wenn wir seine Sklaven sind. Der wird uns nie die Freiheit schenken. Und deshalb kam der Herr Jesus, und das schreibt Paulus im Brief an die Galater in Kapitel 1, schon ab Vers 3, da kommt der Gruß, und da geht es um den Herrn Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette, und manche übersetzen es, herausreiße, aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Da merken wir stecken so tief da drin, dass der Herr Jesus kommen musste. Er musste uns herausretten, herausreißen aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, schreibt Paulus an die Galater. Also, früher war nicht alles besser, wie wir immer sagen. Manchmal sagen wir, früher war alles besser, sogar die Zukunft. Früher war ein gegenwärtiger böser Weltlauf. Aber jetzt ist es doch besser, oder? Jetzt ist es doch nicht so schlimm. Jetzt ist die Sünde nur eine Krankheit, oder? dann merken wir, wie verdreht unser heutiger Weltlauf ist. Es ist schlimmer. Und die Bibel sagt es ganz klar, in der Endzeit, in der letzten Zeit, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Es wird sein wie zur Zeit von Sodom und Gomorra. Und wenn wir uns heute umschauen, glaube ich, kann man das ziemlich gut erkennen, dass es wirklich so ist. Also auch heute ist ein gegenwärtiger böser Weltlauf. Wir müssen herausgerettet werden vom Herrn Jesus. Und deshalb ist er gekommen, um uns herauszuretten, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Unser Gott und Vater wusste, dass wir da nicht selbst rauskommen. Und das finde ich so gewaltig. Die Bibel sagt es ganz klar. Vor Grundlegung der Welt war Jesus Christus bereit, in diese Welt zu kommen, als Sühnopfer für unsere Sünden. Also wisst ihr, wenn ich die Welt hätte schaffen können und ich wüsste, dass diese Menschen, die dann da später leben, sündigen werden, ich hätte es nicht geschaffen. Oder ich hätte sie alle platt gemacht, ein für alle Mal. Aber Gott, deswegen ist er Gott, hat bevor das Problem eintrat, eine Lösung des Problems gehabt. Und der Herr Jesus war vorher bereit, in diese Welt zu kommen. Und wenn wir uns dann fragen, was gibt uns der Glaube an Jesus Christus? Dann haben wir noch nicht verstanden, wie tief wir in der Tinte stecken, wenn wir Christus nicht haben. Er befreit uns von der Sklaverei zur Freiheit. Nur er kann es tun. Und dass es Sklaverei ist, das hat der Herr Jesus auch in Johannes 8 gesagt, war ja auch interessant, die damalige Bevölkerung hat das ja auch nicht erkannt. Johannes 8, da ist ein Gespräch vom Herrn Jesus mit den Schriftgelehrten und so weiter. Und dann sagt er dort, ja, das Gespräch, das läuft ja schon die ganze Zeit. Und es ist interessant, dass er in Vers 32 sagt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte oder Sklaven gewesen. Wie kannst du das sagen, ihr sollt frei werden? Muss ich sagen, guten Morgen. Öffnet mal die Augen, blättert mal ein bisschen zurück. Ihr lest doch jeden Sabbat in der Synagoge, in der Tora, in den 5 Büchern Moses. Wir sind noch nie jemandes Sklaven gewesen. Wie war das nochmal mit Ägypten, mit der Sklaverei? Wer hat sie da rausgeführt? War es nicht Gott? Ach nee, das war das goldene Kalb, oder? Und dann merken wir, wie vergesslich wir Menschen sind. Oder selbst zu der Zeit, als diese Worte geschrieben sind, war Israel besetzt von den Römern. Nein, wir sind niemandes Sklaven. Und dann merken wir, wie Sünde verblendet. Und der Herr Jesus sagt in Vers 34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht oder Sklave der Sünde. Und dann merken wir sind so verblendet, wenn der Herr Jesus nicht gekommen wäre, wir alle wären ewig verloren gegangen. Und nur der Herr Jesus befreit uns von der Sklaverei zur Freiheit. Und selbst Freiheit und Unabhängigkeit sind ja so zwei Begriffe, die wir gerne miteinander verwechseln. Wir sagen oft, wir wollen Unabhängigkeit, wir wollen Freiheit. Es wird alles in einen Topf geworfen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Um das vielleicht mal als Beispiel darzustellen, weiß nicht, wer von euch schon mal in den Bergen war und da irgendwie eine Felswand hochgeklettert ist. Meistens gibt es gibt so Leute, die machen das als Hobby. Das ist ihr Hobby, irgendwelche Felswände hochzuklettern. Und meistens sind sie zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Und wenn sie dann irgendwo eine Felswand hochklettern, ist meistens einer bereits oben und er sichert alle anderen, die da unten hängen, an dem Seil. Und jetzt nehmen wir mal an, ich hänge da irgendwo an dem Seil und hier oben ist der Robin. Er hält mich fest, er hält dieses Seil fest und ich hänge da unten. Solange er das Seil festhält, bin ich von ihm abhängig. Er kann sagen, okay, jetzt müssen wir ein bisschen weiter nach rechts, ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen schneller, dabei, komm, ein bisschen schneller. Und ich hänge da unten und ich bin von ihm abhängig. Aber solange er das Seil sichert, bin ich frei. Ich bin gesichert mit dem Seil, ich hänge an dem Seil, es kann nichts passieren. Ich kann einen Schritt nach links tun, einen Schritt nach rechts, kann mich komplett loslassen. Dieses Seil hält mich fest und er sichert es oben. Und dann komme ich auf eine verrückte Idee und sage, Mensch, dieser Robin, der hat doch keine Ahnung. Immer muss der mir hier irgendwas vorgeben, was ich machen soll. Und dann hole ich ein Messer raus oder eine Schere oder was auch immer und trenne das Seil über mir ab. Gibt es ein schönes deutsches Sprichwort, man sägt den Ast ab, auf dem man selber sitzt. Und ja, dann bin ich wirklich unabhängig von ihm. Endlich bin ich unabhängig. Und ich verliere meine Freiheit. Ich stehe auf diesem Felsvorsprung. Ein Schritt nach links, ich bin tot. Ein Schritt nach rechts, ich bin tot. Ein Schritt nach hinten, ich bin tot. Und ich komme noch nicht mal hoch, weil es nichts gibt, wo ich mich dran festklammern kann. Und diesen Fehler machen Menschen mit Gott. Dass sie sagen, ich will unabhängig werden von Gott. Und dann verlieren sie ihre Freiheit. Nur in Jesus Christus hast du echte Freiheit. Das gibt uns der Glaube an Jesus Christus. Und der dritte Vergleich, den wir hier haben, der hängt eng zusammen mit dem ersten Vergleich. Wir haben gesagt, ein Mensch ohne Christus ist tot. Wo ist der normale Platz eines Toten? Wenn er verstorben ist, was passiert mit dem? Wir stellen ihn ins Wohnzimmer, oder? Nee? Was machen wir mit ihm? Genau, der wird ins Grab gelegt. Und das Grab ist auf dem Friedhof. Und der Friedhof, muss ich euch sagen, ist ein schöner Platz. Da ist schön ruhig. Da blühen die Blümchen, da summen die Bienchen. Schön dort. Wer von euch möchte morgen umziehen auf den Friedhof? Gibt es hier Freiwillige? Nein? Wisst ihr, es gibt Friedhöfe. In manchen Ländern, da gibt es nicht so Grabplatten, sondern es gibt so Grüfte, so Häuschen, da kann man drin leben. So ein schöner Ort zum Leben, oder? Nein? Warum nicht? Weil ein Leben da nicht auf den Friedhof gehört. Das ist logisch, oder? Ein toter Mensch ist nicht nur mit einem Bein im Grab. Ein Mensch ohne Christus steht bereits im Grab. Er ist tot und deshalb ist er im Grab. Und was macht der Herr Jesus durch den Glauben an Jesus Christus? Er holt uns aus dem Grab raus. Und wo sind wir dann? Er versetzt uns in den Himmel, ja, du greifst schon ein bisschen vor, auf den Thron. Ja, warum? Es heißt ja hier in Vers 6, in Epheser 2, Vers 6, Gott, der Vater, hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Aha, wo ist also der Herr Jesus in den himmlischen Regionen? Wenn wir ein Kapitel zurückblättern, Kapitel 1, da lesen wir in Vers 20, dass Gott der Vater in der Macht seiner Stärke oder die Macht seiner Stärke wirksam hat werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Also der Herr Jesus ist im Himmel, zur Rechten des Vaters. Wo ist Gott der Vater? Auf dem Thron. Wo ist der Herr Jesus? Auf dem Thron, zur Rechten des Vaters. Wenn wir also mitversetzt werden in Christus, aus dem Grab herausgeholt und auf den Thron gesetzt. Das ist so gewaltig. Wir haben als Menschen manchmal den Wunsch, vom Tellerwäscher zum König werden. Aber das hier ist mehr. Das ist mehr. Wir werden herausgeholt aus dem Grab und auf den Thron gesetzt. Und wenn der Herr Jesus dich rettet, wenn er dir Leben schenkt, will er nicht, dass du im Grab bleibst. Das beinhaltet auch, dass er nicht will, dass wir weiter bewusst sündigen. Wir sollen vor der Sünde fliehen und er will uns versetzen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, naja, ob das so stimmt, was der Alexander da sagt. Wenn wir in die Offenbarung schauen, Kapitel 3, Vers 21, da spricht der Herr Jesus über die Zukunft und er sagt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Offenbarung 3, 21. Das ist so gewaltig. Das kann dir nur der Glaube an Jesus Christus geben. In allen anderen Religionen musst du irgendwelche Dinge tun und du weißt nicht, ob du überhaupt gerettet wirst. Und von einem Thron ist überhaupt zu schweigen. Keine Ahnung, wo du da hinkommst. Ja, ins große Nirvana oder was weiß ich, ins große Nichts. Nur der Glaube an Jesus Christus gibt uns diese Verheißung. Und ja, du hast recht, wenn du sagst, aber irgendwie auf dem Thron, aber ich bin jetzt in diesem Leben, das fühlt sich irgendwie alles andere als auf dem Thron an. Ich werde krank, ich werde arbeitslos, ich verliere liebe Menschen, ich habe Sorgen, ich habe so einen Haufen Probleme, ich werde angefeindet, ich werde ausgelacht. Ja, das stimmt. Was steht hier in Offenbarung 3,21? Wer überwindet? Und wenn es darum geht, wie kommt man auf diesen Thron, wie ist der Weg auf den Thron, dann blicken wir wieder auf den Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat überwunden und hat sich neben seinem Vater auf den Thron gesetzt. Wie war der Weg von hier, von der Erde, zurück in die Herrlichkeit auf den Thron? Der Weg ging über Golgatha, übers Kreuz. Er wurde verspottet. Er wurde angespuckt. Er wurde geschlagen. Er wurde am Ende gekreuzigt. Das war der Weg zur Herrlichkeit. Und wenn wir dann glauben, dass wir auf dem weißen Ross in die Herrlichkeit einreiten, dann stimmt das einfach nicht. Der Herr Jesus hat gesagt, wer ihm nachfolgt, er wird auch Verfolgung erleiden. Und da brauchen wir nicht Angst vor haben oder so, weil wir wissen, der Herr wird uns da durchtragen. Er wird uns helfen. Von mir aus habe ich keine Kraft dazu. Und in diesem Leben, ja, wir gehen durch manche schwere Dinge, aber ich stelle euch mal eine Frage. Wer von euch wurde schon mal angespuckt, so richtig ins Gesicht, weil er Christ ist? Gibt es jemanden unter uns? Nein, ich auch nicht. Der Herr Jesus wurde angespuckt. Das ist eine ziemlich unangenehme Sache, kann ich mir gut vorstellen. Mal ganz abgesehen davon, dass er nachher auch ausgepeitscht wurde. Aber das hat er nicht verdient, das habe ich verdient. Das hat jeder von uns verdient. Es waren unsere Schläge, es war das, wir hätten da angespuckt werden müssen. Das hat er alles auf sich genommen. Und deswegen der Weg zur Herrlichkeit, ja, geht über einige schwierige Dinge. Aber nochmal ein Trost, der Herr Jesus trägt uns da durch. Warum kann ich das so gewiss sagen? Weil er gesagt hat, ich bin mit euch. Bis an das Ende der Zeitalter. Der Herr Jesus lässt dich nie allein. Und immer wenn wir vom Herrn Jesus lesen, nach seiner Himmelfahrt, wird er uns beschrieben, dass er zu Rechten des Vaters auf dem Thron sitzt. Eine Bibelstelle gibt es. Da sitzt er nicht auf dem Thron. Ist jemand, wo das steht? Apostelgeschichte 7. Als Stephanus gesteinigt wird, Apostelgeschichte 7, Vers 55, er aber, Stephanus, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes. Er sah nicht die Hohepriester, er sah nicht die Steine, doch, die sah er auch, aber er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Der Herr Jesus sitzt nicht irgendwo in der Ecke, wenn seine Kinder auf dieser Erde leiden. Der Herr Jesus steht auf. Und wenn der Herr Jesus aufsteht, da steht der Schöpfer auf. Da steht Gott auf. Da steht nicht der Bundeskanzler auf. Oder irgendeiner. Der Bundeskanzler steht nicht auf, wenn ich leide. Oder du. Das ist leider nun mal so. Aber Gott steht auf. Der Herr Jesus steht auf. Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Und wenn der Herr Jesus aufsteht für dich und für mich, wie viel mehr sollten wir für ihn aufstehen? Das sind wir ihm schuldig. Und so können wir sagen, ich hoffe, dass das eine gute Hilfe für dich ist, wenn du vielleicht nächste Woche gefragt wirst, was gibt dir der Glaube an Jesus Christus, dass du dann mindestens drei Argumente hast, dass du sagen kannst, der Glaube an Jesus Christus bringt mich vom Tod zum Leben, von der Sklaverei in die Freiheit und vom Grab auf den Thron. Und das alles wegen seiner großen Güte, wegen seiner Barmherzigkeit, wegen seiner Liebe hat er das getan. Und das ist so etwas Gewaltiges. Und dafür dürfen wir ihm danken. Und lass dir bloß nicht Jesus Christus nehmen. Durch nichts. Auch darin müssen wir standhaft bleiben. Halte fest an Christus. Nichts anderes wird dich ins ewige Leben bringen. Nur Christus allein. Lass uns nun beten und, ja, wem es möglich ist, lass uns aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du den Himmel verlassen hast, um uns Menschen zu retten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du arm geworden bist, damit wir in dir reich würden. Nicht reich an irdischen Gütern, sondern reich an himmlischen Gütern. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, für deine Zusagen. Wir danken dir, dass du uns ewiges Leben schenkst. Wir danken dir, dass du echte Freiheit schenkst. Wir danken dir, dass du uns die Augen öffnest, dass wir die Wunder in deinem Gesetz sehen. Wir danken dir, dass wir nicht in diesem Grab bleiben müssen, sondern dass du uns auf den Thron hebst. Das haben wir nicht verdient und das tust du alles aus Gnade und Liebe. Ja, Herr Jesus, und du möchtest uns gebrauchen in dieser Welt. Du möchtest, dass wir deine Werkzeuge sind, dass wir deine Hände sind, deine Füße, deine Augen, deine Ohren. Herr Jesus, du hast gute Werke vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Bitte hilf uns, in der kommenden Woche wirklich auf dich zu schauen und wirklich den Menschen Mut zuzusprechen, Kraft und Hoffnung ihnen zu schenken und dass wir nicht verschweigen, in welcher Lage sie sind, dass wir offen darüber reden. Bitte gib uns die richtigen Worte, gib uns Kraft und hilf uns, gute Wegweiser zum Himmel zu sein. Herr Jesus, wir danken dir für diese Stunde heute vormittags, dass wir uns um dein Wort versammeln dürfen, dass wir gleich das Gedächtnismahl auch feiern dürfen und uns da besonders erinnern dürfen, was du für uns getan hast. Hab Dank, Herr Jesus. Bitte segne du die Gemeinde hier, segne du jeden Einzelnen, schenk du Kraft. Herr, du kennst jedes Herz, du weißt, was uns ja Sorge macht. Bitte hilf uns, dass wir nicht Angst haben vor den Stürmen und den Wellen, die um uns herum toben. Hilf uns, immer auf dich zu schauen. Bitte segne du und schenk du Glaubenswachstum auch hier. Und ich danke dir für meine Glaubensgeschwister hier, dass hier dein Wort verkündigt werden darf. Bitte segne die Kinder, die jetzt in der Kinderstunde sind. Und Herr Jesus, wenn jemand hier ist, der dich noch nicht kennt, bitte öffne du auch seine Augen und rette du, was sich retten lässt. Amen.